Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Digital, vorambulant, vorstationär. Was das Primärversorgungsgesetz leisten muss. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz im Gespräch mit Annette Hempen, der Leiterin der TK-Landesvertretung Niedersachsen, über das Primärversorgungsgesetz, Verbindlichkeit statt Bevormundung, Kassenfinanzen und Versorgung im Flächenland.
Annette Hempen leitet seit August 2025 die Landesvertretung Niedersachsens der Techniker Krankenkasse. Zuvor organisierte die Medizinökonomin gut 9 Jahre lang die Versorgung vor Ort als Geschäftsführerin des Ärztenetzes MUM, Medizin und mehr im westfälischen Bünde.
Die Technikerkrankenkasse TK ist mit mehr als 12 Millionen Versicherten die größte gesetzliche Krankenkasse Deutschlands. Ihre Landesvertretung in Hannover vertritt die Kasse in der niedersächsischen Gesundheitspolitik. Sie verhandelt die Verträge mit der Kassenärztlichen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, mit Krankenhäusern und weiteren Leistungserbringern im Land.
Ja, Frau Hempen, vielen Dank, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Ja, hallo Herr Nitz, ja, danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich.
Sie sind inzwischen seit rund 10 Monaten im neuen Amt und haben vorher selbst ja jahrelang Versorgung vor Ort organisiert, unter anderem als Geschäftsführer des Ärztenetzes MUM in Bünde. Was hat Sie beim Wechsel auf die Kassenseite am meisten überrascht und wo mussten Sie Ihre damalige Sicht vielleicht schon korrigieren inzwischen?
Ja, erstmal interessant, dass immer von Seiten gesprochen wird. Das ist mir wirklich so gegangen, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die davon gesprochen haben, ich hätte die Seiten gewechselt. Das habe ich noch nie so gesehen und das sehe ich jetzt auch nicht so, weil ich glaube, wir sind alle Rädchen in einem großen System und Teil der Versorgung. Insofern habe ich jetzt nur ein anderes Rädchen gewählt und deshalb habe ich nicht die Seiten gewechselt. Die Themen bleiben immer die gleichen. Ja. Und Überraschungen bekommt man immer, wenn man eine neue Aufgabe übernimmt. Und tatsächlich haben die meisten Dinge mich erstmal positiv überrascht. Ich war doch überrascht, wie innovativ und digital die Prozesse bei der TK sind und wie schnell und flexibel auch Dinge umgesetzt werden können. Das vermutet man von außen auch für eine Krankenkasse nicht unbedingt, auch wenn die TK natürlich als innovative Kasse bekannt ist. Aber das ist wirklich so, dass ich sage, das ist schon sehr beeindruckend. Und ich muss sagen, wir haben eine sehr, sehr hohe Kompetenz bei den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist wirklich große Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Ansonsten kann ich, wenn ich jetzt so ein kleines Härchen vielleicht in der Suppe suchen soll, sagen, was die politische Arbeit angeht, bin ich doch überrascht von der Dynamik beziehungsweise auch der Härte der Bandagen, mit denen gekämpft wird. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass an einer oder anderen Stelle es konsensualer zugeht.
Ja, Sie sprechen von der Politik. Das Bundesgesundheitsministerium ist eins der Häuser, wo die Lichter zurzeit nicht ausgehen in der Nacht. Das arbeitet nach dem durchgeführten Fachdialog jetzt an der Vervollständigung des Primärversorgungsgesetzes. Da wird der erste Referentenentwurf noch im Sommer erwartet. Und Sie sagten, eine reine Hausarztpflicht greife zu kurz. Also was muss Ihrer Ansicht nach dieses Gesetz enthalten, damit es funktioniert?
Zunächst muss ich sagen, ich bin eine Verfechterin der Qualität und damit auch eine Verfechterin der Standardisierung. Da passt die TK-Linie sehr gut zu meinen persönlichen Erfahrungen aus der Versorgung. Das Thema digital, vor ambulant, vor stationär, das wird einen guten Beitrag dazu leisten können, die Versorgung zu verbessern. Und ich glaube, die Integration von anderen medizinischen Berufsgruppen wird außerdem so erleichtert. Und das wird unsere Ressourcen zukünftig schonen können. Ich glaube auch, dass vor allem das System im Übergriff und in der Koordination nicht nur der Fachrichtung, der Sektoren, sondern auch der Berufsgruppen zu verstehen ist und wir eine Patientenorientierung nur digital gestützt möglich machen können in Zukunft. Was uns derzeit fehlt, ist eine Orientierung für unsere Patientinnen und Patienten, die oft durch Systeme wandern und dann unnötigerweise zum Beispiel in Notaufnahmen landen. Die brauchen digitale Begleitung. Also wenn ich so die wichtigsten Zutaten für, ich nenne es mal das Rezept, einer patientenorientierten, zukunftsfähigen Primärversorgung nennen dürfte, dann wäre es vor allem erstmal digital, vor ambulant, vor stationär. Und das ist mir vielleicht noch wichtig zu sagen, das wird oft interpretiert als Substitut, dass Ärztin und Patientin vielleicht voneinander trennen will. Das ist überhaupt nicht gemeint, sondern es ist gemeint als Werkzeug, um allen unnötige Schleifen durchs System zu ersparen und damit einfach eine Steigerung der Qualität, einen Beitrag dazu zu leisten. Da haben wir in Niedersachsen übrigens ein ganz tolles Beispiel dafür, weil die Neuordnung des Bereitschaftsdienstes in Niedersachsen hat die KVN gemacht. Das nennt sich KVN Akut. Und wer sich damit mal beschäftigt, wird sehen, dass da eben genau diese digitale Komponente mit ganz viel Erfolg eingesetzt wird. Als zweites würde ich sagen, digitale Option, das Wort Plattform mag man schon gar nicht mehr sagen, das ist einfach verpönt, aber eine Option, Termine zu koordinieren. Und das gilt auch nicht für jeden Termin, aber wir müssen diese Option erstmal schaffen, denn jeder, der schon mal in der Versorgung tätig war, weiß, wie schwierig es ist, auch selbst für Kolleginnen und Kollegen, für schwere erkrankte Patientinnen akute Versorgung zu koordinieren. Für diese Koordinationsleistung kann Digitalisierung einfach einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Dann brauchen wir eine digitale Barriereübergabe von Patientinnen-Daten. Die EPA soll das natürlich in Zukunft leisten, aber derzeit sind ja noch die Funktionen etwas begrenzt. Da müssen wir auf jeden Fall weiter vorangehen. Da sehen Sie jetzt, ich habe so einen digitalen Fokus, das ist ja bekannt. Aber vielleicht noch drei weitere wichtige Dinge, die wir außerdem brauchen. Ich habe vorher schon gesagt, die Integration anderer medizinischer Berufsgruppen ist sehr wichtig. Das Thema Vergütung ist natürlich bei allen immer präsent in der Versorgung. Aber wir brauchen eine leistungsorientierte Vergütung für die notwendige und dann hoffentlich eben auch realisierte Ambulantisierung, die wir umsetzen müssen. Und um das schon mal hier in den Ring zu werfen, wir brauchen das Thema Refinanzierung der versicherungsfremden Leistungen durch den Staat. Das ist ein großer Punkt, das wird ja im Gesetz, haben wir da schon drüber gestritten, will ich mal sagen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Willen wirklich zu reformieren. Dieses System und die Menschen, die sich in diesem System bewegen, brauchen echte Reformen. Und dazu müssen wir dann alle einen Beitrag leisten, weil dieses Weiter-so, damit werden wir die Probleme, die wir haben und die in Zukunft noch viel, viel virulenter werden, nicht lösen. Es wird sonst zu noch weiteren Beitragssatzerhöhungen kommen, die wir uns volkswirtschaftlich einfach gar nicht tragen können. Und es wird auch, wenn wir nichts machen, wird es auch zu Leistungserbringern Insolvenzen führen, die wir nicht haben wollen. Wir wollen ja lieber planen, als dann, also nicht nur reagieren, wir wollen ja agieren in diesem System. Und ich glaube, die Bundesregierung hat da eine große Aufgabe. Aber die gute Botschaft ist ja, wir haben genügend Geld im System. Nur jetzt muss man dieses Geld so verteilen, dass eine gute Versorgung für alle Versicherten und für alle Bürgerinnen und Bürger eben sichergestellt wird. Das gilt es jetzt anzupacken. Und wenn ich das als Unternehmen denken würde, dann würde ich sagen, also die Prozesse müssen halt optimiert werden im gesamten System. Da ist Primärversorgung natürlich so erstmal vorne dabei. Das heißt nicht umsonst Primärversorgung. Und was brauche ich, damit ich dieses Unternehmen führen kann? Ich brauche erstmal eine klare Analyse. Da haben wir ja Gott sei Dank die Kommission, die ja jetzt im ersten Gutachten schon interessante Vorschläge vorgelegt hat. Wir warten ja alle auf das zweite Gutachten. Wir brauchen den Willen zur Umsetzung. Wir brauchen auch, und das sollte man niemals unterschätzen, eine klare, gute Kommunikationsstrategie, damit alle verstehen, um was es geht und wie sie ihren Beitrag leisten können. Wir brauchen eine Kooperationsbereitschaft von allen und wir brauchen einen Grad der Flexibilität von allen im System. Wie gesagt, weiter so ist nicht die Lösung für die Zukunft. Und ich wünsche mir vor allem von allen das Bewusstsein, dass es nicht der Moment ist für Parteipolitik und Grabenkämpfe, sondern jetzt ist es der Moment für Verantwortung fürs Land und auch für die Menschen, weil es um die Zukunft geht. Gesundheit ist einfach ein Riesenfaktor auch für die Volkswirtschaft.
Wenn man aber in die Kommentare zu den jeweils vorgelegten Gesetzesvorhaben reinhört, dann sind da nicht nur die Parteien quasi aktiv im Gräben ausheben. Ich würde sagen, die sind sogar eher am wenigsten aktiv, sondern das ist eher bei den unterschiedlichen Leistungserbringenden und den Akteuren im Gesundheitssystem zu suchen. Und ich glaube nicht, dass die ihren Satz teilen würden, dass genug Geld da ist. Aber das ist eben Ansichtssache. Sie sagten, Digitalisierung steht bei der TK ganz oben an und auch bei Ihnen persönlich. Digital vor ambulant vor stationär. Aber wie sichern Sie da, dass niemand abgehängt wird? Also ältere Menschen und gerade ist ja die Debatte, dass ältere Android-Modelle quasi ausfallen könnten und dass damit also auch schon Menschen qua ihrem zur Verfügung stehenden Telefon rausfallen. Haben Sie da eine Idee?
Ja, erstmal ist das ja so ein bisschen eine typisch deutsche Herangehensweise, erstmal nach den Risiken zu fragen und vielleicht ein paar Bedenken zu äußern. Prinzipiell muss man sagen, das ist gut, weil es bewahrt uns vor zu großen Fehlern. Aber ich würde erstmal die Frage stellen nach den Chancen, bevor wir mit den Risiken uns auseinandersetzen. Und es wird sicher einzelne Gruppen geben, die nicht alle digitalen Möglichkeiten nutzen können. Das kennen wir ja auch zum Beispiel vom Online-Banking. In der eigenen Familie erlebt man das vielleicht, dass nicht jeder von uns eben diese Lösung direkt so nutzen kann. Aber auch da haben wir Lösungen gefunden, wie wir diese Menschen trotzdem erreichen. Und ich finde, so nach meiner Erfahrung ist es, dass gerade Menschen mit Handicaps, mit Einschränkungen, mit benachteiligten Gruppen, Menschen, die zum Beispiel nicht mehr so mobil sind, durch die Digitalisierung eigentlich ganz viele Chancen auf mehr Teilhabe haben. Zum Beispiel haben wir gerade so ein großartiges Projekt begleitet mit einer Handy-App für Menschen mit einer Sehbehinderung. Das ist einfach so ein Beispiel. Also ich glaube, dass es mehr Chancen als Risiken gibt und für die wenigen Menschen, die Digitalisierung so nicht nutzen können, werden wir auch Lösungen finden.
Sehr gut. Es werden bei der Primärversorgung und insgesamt werden auch Bonus-Malus-Regelungen immer wieder angesprochen und adressiert. Und neu ist eben, dass man vielleicht eine Lösung hätte, wenn man die Termingarantie nach Dringlichkeit gäbe. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Verbindlichkeit verträgt so ein Steuerungssystem? Wo beginnt die Bevormundung? Und wir haben es ja bei der Notfallreform, sehen wir ja, dass Menschen, die keinen Facharzttermin kriegen, dann einfach in die Notfallambulanz gehen.
Ja, also das sind ja viele Fragen in einer sozusagen. Erstmal ist Bevormundung ein ganz schlimmes Wort. Und man muss bei allen Warnrufen erstmal sagen, dass wir derzeit noch eines der besten Systeme der Welt haben. Mit einem, ich nenne jetzt mal dieses technische Wort, Leistungskatalog, der im internationalen Vergleich sich wirklich sehen lassen kann. Also wir haben schon wirklich eine gute Versorgung. Aber wenn wir jetzt über das Thema Zugang und Bevormundung sprechen, dann würde ich jetzt einfach mal so ein Beispiel nehmen aus einer anderen Lebenswelt, wo ich jetzt nicht zu Hause bin. Nämlich, wenn ich jetzt zur Autowerkstatt fahre und ich habe ein Auto, das hat so seine Zipperlein, dann fahre ich da hin und frage da die Expertinnen und Experten, welches Problem es ist und was man denn jetzt machen kann. Und dann werde ich dort beraten. Und ich muss sagen, ich habe genauso wie vielleicht viele Menschen im Gesundheitswesen, habe ich keine Ahnung vom Auto und muss mich dann darauf verlassen, was man mir rät und was man mir sagt. Ich glaube, das geht eben vielen Menschen im Gesundheitswesen ganz ähnlich. Und in der Autowerkstatt freut man sich, wenn ich vielleicht ein paar Fachbegriffe kenne und sie mir dann ganz gut erklären können, was kaputt ist. Im Gesundheitswesen arbeiten wir dann auch daran, dass möglichst viele Menschen eine gute Gesundheitskompetenz entwickeln. Was übrigens ein besonders wichtiges Thema an der Stelle ist. Das bewegt uns ja alle. Und es ist aber so, auch in der Autowerkstatt, wenn ich da hinfahre, dann weiß ich noch gar nicht, ist das was Schlimmes oder ist es nichts Schlimmes. Und so ähnlich geht es unseren Patientinnen und Patienten oft auch. Die können die Dringlichkeit ihres Problems selbst schwer einschätzen. Und das ist sogar bei uns medizinischen Fachberufen so. Wenn man emotional beteiligt ist, ist man davon nicht gefeit, dass man das falsch einschätzt. Das ist ganz menschlich und natürlich. Ich kann ja aus eigener Erfahrung berichten, auch bei meinen Kindern, wenn man dann so aufgeregt ist, dann ist man entweder dabei, es zu unterschätzen oder zu überschätzen. Also es hat dazu geführt, dass beim Kinder schon Strecksehen, Abriss übersehen habe, weil ich gedacht habe, geht schon. Du darfst nicht, also weil ich mich selber regulieren wollte, nach dem Motto, reagier nicht über. Also daher, das ist so ein Thema, wir müssen uns da auch auf die Profis verlassen. Und deshalb glaube ich, so eine Verbindlichkeit im System, wo man beraten wird, wo man begleitet wird, ist etwas, was Sicherheit gibt und was für beide Seiten gilt. Also Verbindlichkeit ist nichts Negatives. Und wie in der Autowerkstatt wünschen wir uns so eine Verlässlichkeit und wir wünschen eine Standardisierung. Also egal, in welche Werkstatt ich gehe, möchte ich eigentlich die gleiche Leistung bekommen, gleiche Qualität und ich möchte vor allem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und das ist etwas, wo wir im Gesundheitssystem auf jeden Fall noch arbeiten müssen. International, also im Vergleich, ist bekannt, dass wir relativ viel Geld in unserem System ausgeben. Vielleicht dann noch Bezug auf Ihre Anmerkung vorher. Da lohnt sich ja der Blick über den Tellerrand, aber wir bekommen nicht so viel Gesundheit, wie wir kriegen könnten. Das heißt, an der Qualität müssen wir arbeiten, ja.
Ja, kommen wir zum Geld. Der tatsächlich gezahlte durchschnittliche Zusatzbeitrag lag schon zum Jahresbeginn bei 3,13%. Und das, obwohl die Bundesministerin 2,9 in das Gesetzesblatt hat schreiben lassen. Die Realität hat also die Planung schon sehr zeitnah überholt. Ihre Kasse, die Techniker, kritisiert, dass Darlehen, die ja ausgereicht wurden, um die Löcher in der Vergangenheit zu stopfen, das strukturelle Problem insgesamt nur verschieben. Und Sie hatten schon ein paar angesprochen, wenn Sie es nochmal vielleicht zusammenfassen, was sind denn aus Sicht der Techniker Krankenkasse die wichtigsten strukturellen Hebel auf der Ausgabenseite?
Ja, zunächst einmal hat ja die Kommission schon gesagt, also die FKG, die Finanzkommission Gesundheit, wir brauchen eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor, den wir zu Hause auch alle berücksichtigen müssen. Wir können einfach nicht mehr ausgeben, als wir in der Kasse haben. Und das brauchen wir fürs Gesundheitswesen zumindest in der Perspektive auf jeden Fall auch. Und ich habe es vorher schon gesagt, würde der Staat seinen Verpflichtungen zur Zahlung der versicherungsfremden Leistungen nachkommen, wären wir gar nicht so weit von der Kostendeckung entfernt. Also das wäre so ein Riesenfaktor, den wir, ich glaube, bei allen Kassen bemängeln und verschiedene Leistungserbringer im System würden es da wahrscheinlich beipflichten.
Kommen wir doch zu Niedersachsen. Das ist ein Flächenland. Rund 40% der Menschen haben laut einer aktuellen Forsa-Umfrage Probleme, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden. Und Sie kennen sicher aus Ihrer Ärztenetzzeit die Realität vor Ort. Was braucht es konkret Ihrer Ansicht nach, damit Primärversorgung auf dem Land funktioniert, dass auch die Hausärztin, der Hausarzt als Lotse ersetzt werden kann, wenn er oder sie eben nicht da ist? Sie haben ja schon angesprochen, auch die anderen Berufsfelder, die da vielleicht zum Einsatz kommen könnten.
Also die Forsa-Umfrage, die ich aus 2025 kenne, weist erstmal aus, dass erstmal 94% der Versicherten festen Hausarzt haben. Das ist erstmal eine gute Botschaft. Jetzt muss man sagen, Niedersachsen ist ein bisschen speziell. Das sind ja bundesweite Zahlen. Und wir haben in Niedersachsen schon ein paar ländliche Regionen, wo es durchaus schwierig ist mit der hausärztlichen und auch der fachärztlichen Versorgung. Andererseits haben wir auch in Niedersachsen so eine kleine Forsa-Umfrage gehabt. Und im letzten Jahr war das gar nicht so schlecht mit den Ergebnissen. Und die Menschen haben gesagt, dass sie innerhalb von 88% der Menschen hat gesagt, dass sie innerhalb von 2 Wochen einen Termin bekommen. Das heißt, das ist gar nicht so schlimm, wie man zu erwarten hätte. Ich muss aber an der Stelle mal sagen, das ist vor allem das Ergebnis sehr engagierter Praxisteams. Da will ich auch sagen, Praxisteams, nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern der Teams, die sich auch verantwortlich fühlen für ihre Patientinnen und Patienten. Um jetzt nochmal den Bezug zu nehmen zu meiner Aufgabe, die ich in Bünde hatte, der haben wir schon festgestellt, ist genau das, was jetzt viele Ärzte und Gesundheitsnetze regional schon machen, nämlich die Koordination der Versorgung wirklich hilft, um diese Probleme anzugehen. Und gerade in den letzten Jahren gab es schon viele tolle Initiativen, die auch fast alle auf Digitalisierung setzen. Zum Beispiel Fallakten, die das, was die EPA dann irgendwann leisten wird, hoffentlich regional bereits vorab umsetzen. Eben, da geht es ja auch um Datenaustausch, die einfach der Datenaustausch, der einfach hilft, die Versorgung besser zu organisieren. Dann das Thema zentrale Terminkoordination durch schon so. Es gibt ja schon so kleine Plattformlösungen. Auch das haben wir zum Beispiel in Bünde gemacht. Und Terminvergaben, wie Sie es vorher schon gesagt haben, durch Ärztinnen und Ärzte oder medizinisches Fachpersonal wirklich eingeschätzt nach medizinischen Dringlichkeiten. Das ist etwas, was wir dringend brauchen. Und ein großes Wort ist das Thema Kooperation. Und die kann eben am besten durch digitale Lösungen unterstützt und umgesetzt werden. Zum Beispiel viele Innovationsfondsprojekte haben auch den Einsatz medizinischer Berufsgruppen, also andere medizinische Berufsgruppen außerhalb der Ärzteschaft umgesetzt und evaluiert. Und dass das richtig gut funktioniert, das ist ja wissenschaftlich inzwischen schon sehr gut belegt. Und in Niedersachsen haben wir dazu auch schon ganz schöne Initiativen. Es gibt unter anderem auch PA-Studiengänge. Das heißt, wir haben relativ viele PAs in Niedersachsen. Und mit KFN Akut, was ich vorher schon erwähnt habe, das ist die Symbiose, muss man sagen, aus dem Einsatz von Digitalisierung, Telemedizin und auch dem Einsatz weiterer Berufsgruppen zur Entlastung der Ärzteschaft. Und wunderbarerweise funktioniert das wirklich toll. Also wer Lust hat, guckt sich mal die Evaluation an. Und das Wunderbarste dabei ist, die Patientenzufriedenheit ist überwältigend. Also da haben wir wirklich so eine echte Win-Win-Win-Situation, wo man sagt, so aus der Praxis heraus kann man sagen, das funktioniert einfach. Und ich würde dann sagen, so, ich bleibe so mal meiner Wunschliste, ne? Also so digital vor ambulant vor stationär, also digitale Begleitung nenne ich das gerne in der ersten Einschätzung. Wir brauchen diese digitalen Terminplattformen und wir brauchen eine barrierearme Übergabe der Daten und standardisiert möglichst, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und zum Beispiel auch, also EPA wird ja kommen und ist auch schon dabei, aber wir brauchen es auch von der akuten Notfallversorgung. Also sprich zum Beispiel 116, 117 und Übergabe an 112, wenn man da eben die Soktoren im Blick hat. Naja, und vor allem braucht es dann den Willen zur Reform und zur Restrukturierung für alle, die im System drin sind.
Ja, zum Schluss, haben Sie irgendetwas Positives, was in dieser schlechten Zeit quasi Hoffnung geben könnte?
Ja, da will ich nochmal KVN akut sagen, weil das wirklich ein super beeindruckendes Beispiel ist. Und ich finde auch, in dieser Zeit gibt es sehr, sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die auch Kooperation nach vorne stellen und wollen, dass die Versorgung verbessert wird. Ich glaube, dieses Miteinander ist der Schlüssel zu sehr vielem. Und wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, wir haben ja keine schlechte Versorgung aktuell in Deutschland. Das bei allem Klagen und muss man das doch einfach mal auch sagen. Und ich glaube, wenn jetzt alle mit angreifen, auf die Politik die richtigen Weichen stellt und auf das zweite Gutachten hört, dann wird es doch wohl positiv vorangehen.
Vielen Dank, Frau Hempen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sowohl privat als auch beruflich.
Vielen Dank. War wieder eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.